Es wird teilweise dann auch wird gesagt, wir wollen die Mädchen hier nicht. No Girls Allowed Mentalität nennen wir das. Das ist sehr stark zu beobachten, dass dort in diesem sehr anonymen Raum sehr viel noch an ja, Hasstiraden passieren. Und das wollen wir einfach, da wollen wir entgegenwirken. Der ganze Markt, auch die Spieleentwickler, es gibt ja ganz viele andere Berufsgruppen noch, die sich drumherum waren, sind alles die Programmierer, das sind alles Männer. Also es ist extrem männerdominant.
Die Turi 2 Agenda-Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
Herzlich willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi 2 und heute darf ich mit Antje Hundhausen sprechen. Die Diplom-Betriebswirtin und Musik- und Kunstwissenschaftlerin leitet bei der Deutschen Telekom den Markenbereich 3D Brand Experience. Was das eigentlich bedeutet, erklärt sie uns gleich noch selbst. Außerdem sprechen wir über hybride Arbeitswelten und Gleichberechtigung im E-Sport. Jetzt aber erstmal hallo Antje, herzlich willkommen.
Hallo Pauline, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Du bist Vice President Brand Experience bei der Deutschen Telekom und leitest da den Markenbereich 3D Brand Experience. Was bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ich bin im Markenbereich für unterschiedliche Themenbereiche zuständig, unter anderem für Marke im Raum, die Produkte und Services erlebbar und anfassbar zu machen. Das streckt sich über die 3000 Shops, die wir europaweit verantworten, in eine neue erlebnisorientierte Welt zu bringen, bis hin aber auch zu großen Markeninszenierungen auf Messen. Dann das Thema Bürowelten. Auch hier hat sich ja sehr viel getan. Wir sind da seit über 6, 7 Jahren, auch vor der Pandemie, schon dran, Open Spaces, agilere Arbeitswelten zu schaffen. Das einmal von den Interior Design, aber auch von den Ansätzen, die wir dort ja einfach technologisch besser einstellen können. Dann das Thema Digital Lifestyle. Das sind Sachen wie Smart Fashion, wo wir mit starken Partnern vernetzte Mode, neue Produkte und Services angeboten haben. Jetzt mit der zweiten Modelinie von Alpha Tauri, die Heatable Capsule Collection. Dann das Thema, wie du eben schon sagtest, Equal Esports Initiativen, wo wir der Gesellschaft Formate anbieten, wo sie Medienkompetenz erlangen können. Und dort wollen wir das Thema gesellschaftliche Verantwortung leben und auch tragen, dass wir sagen, wir müssen dort einfach eine Kultur schaffen, die das Gute in den Vordergrund stellt und den etwas negativen Dingen, die da in diesen versteckten Räumen wie der digitalen Welt da eben das positiv begleiten. Und dann am Ende noch das Thema Kunstsammlung Art Collection Telekom. Dort fördern wir junge zeitgenössische ost- und südosteuropäische Künstler. Da geht es uns darum, nicht nur Kunst zu sammeln, sondern auch gerade das Thema Ost-West, da mehr Verständnis zu schaffen. Es ist ja jetzt gerade wieder sehr brisant, aber da diesen jungen Künstlern eine Infrastruktur, eine Möglichkeit zu geben, sich einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen.
Wie bringst du das alles unter einen Hut? Also schon die Aufzählung ist ja wirklich super lang. Wie machst du das?
Wir haben einmal, wie ich schon sagte, habe ich erstmal ein starkes Team und ich habe einfach auch natürlich die Telekom bietet natürlich viele Möglichkeiten, weil wir immer mit den besten Partnern arbeiten können, aber auch mit der besten Technologie. Und das Thema ist immer, das richtige Ökosystem auch aufzubauen und diese Thema Kooperation, also Kooperation mit starken Partnern, jetzt hier bei Equal Esports zum Beispiel, sind wir im Trio. Einmal das Thema, da ist dann einmal der Partner SK Gaming, da sind wir Investor auch und sind mit 25% beteiligt. Dann die Esports Player Foundation, wo wir eben auch Gesellschafter und Partner sind.
Ich möchte gerne über einen Punkt ein bisschen genauer sprechen, und zwar deine Initiative oder die Initiative Equal Esports, also Gleichberechtigung im Gaming. Erklär mal kurz, worum es dabei genau geht.
Also wir sind da seit anderthalb Jahren dran, diese Initiative, da eine Bewegung in den Esports und in die Gaming-Kultur zu bringen. Das ist ja sozusagen die neue Popkultur der jungen Generation. Hintergrund war, dass wir erkannt haben, dass dort gerade auch die jungen Frauen, die ähnliche Ausgangspositionen haben wie die Männer, dass dort eben Barrieren aufgebaut werden, Diskriminierung, immer noch eine große Toxicity herrscht, dass Frauen dort ausgegrenzt werden. Und wir haben gesagt, da müssen wir was tun. Eben mit diesen beiden Partnern, SK Gaming und der eSports Player Foundation, haben wir dieses Förderprogramm aufgesetzt, was wir sehr ernsthaft betreiben. Einmal mit Bootcamps, wo sich junge Frauen bewerben durften. Und das war beim ersten Mal, waren das 60. Und mittlerweile haben wir weltweit einen Anklang gefunden, wo wir über 300 Bewerberinnen hatten. Und 10 von denen dürfen dann in dieses Förderprogramm. Und wir wollen dort einen sicheren, wir nennen es immer Safe Space, schaffen, wo diese jungen Frauen dann gecoacht werden mit Programmen, die jetzt nicht nur heißen, wie schaffe ich es besser zu spielen, sondern was für ein Umfeld brauche ich. Einmal psychologisch, wir haben Sportpsychologen, wir haben mentale Trainer, wir haben aber auch Ernährungsberater, die diese Athletinnen, diese angehenden Athletinnen dann begleiten und die dann eben sich in einem geschützten Raum auch weiterentwickeln können. Und wir schaffen dann auch die Möglichkeit, dass die dann auch mit Jungs, also mit Männern spielen können, weil das Thema ist immer noch so sehr stark so, dass es so eine männerdominante Welt ist. Und das wollen wir einfach ändern. Da wollen wir Game Changer sein.
Die männerdominante Welt ist ja nicht nur im Gaming immer noch Realität, leider. Wenn man sich das anschaut, also ihr seid jetzt schon im Gaming-Bereich und wollt da für Gleichberechtigung sorgen, wäre es nicht wichtiger, vielleicht erstmal in den Chefetagen der großen Unternehmen das zu erreichen? Also selbst wenn man sich die Telekom anschaut, da sitzen zum Beispiel 3 Frauen und 5 Männer im Vorstand.
Ja, was ja schon extrem fortschrittlich ist. Wenn man sich andere große Unternehmen anguckt, ist das noch Wüste, was die Besetzung von Top-Positionen durch Frauen ist. Also wir sind da, glaube ich, schon sehr, sehr vorne weg. Und es gibt immer noch viel zu tun im mittleren Management, in den Top-Management. Klar gibt's da noch Luft nach oben, aber ich denke, da muss die Telekom sich nicht verstecken. Im Gegenteil, da sind wir extrem weit vorne in Fördern von Frauen.
Das Gaming-Thema, ist es auch irgendwie dir persönlich wichtig? Also hast du selbst Gaming-Erfahrung?
Ich selber habe keine Gaming-Erfahrung, aber in den letzten anderthalb Jahren habe ich sehr viel dazugelernt und ich bin mehr eine passive Zuschauerin. Selber spiele ich nicht, aber ich habe im Verwandten- und im Familienumfeld und auch natürlich hiermit, ich habe sehr viel junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da extrem drin sind und ich finde es extrem bereichernd, da auch mehr reinzukommen, reinzuschauen. Also ich bin mehr Zuschauer als aktive Spielerin.
Okay. So Profis im E-Sport sind ja als Athleten noch eher recht neu. Wie ist denn da das Kräfteverhältnis zwischen Männern und Frauen?
Also es ist immer noch so, wie ich es eben sagte, dass 5% der Spitzenathletinnen es schaffen, dort reinzukommen. Es ist immer noch stark in Männerhand und es wird teilweise dann auch wird gesagt, wir wollen die Mädchen hier nicht. No girls allowed Mentalität nennen wir das. Das ist sehr stark zu beobachten, dass dort in diesem sehr anonymen Raum sehr viel noch an Hasstiraden passieren. Und das wollen wir einfach, da wollen wir entgegenwirken. Das macht Telekom ja auch schon, oder wir mit unserer Anti-Hate-Speech-Kampagne und all diesen Programmen, die wir machen. Das nehmen wir extrem ernst.
Ist es dann so, dass sich die Frauen vielleicht in anderen Spielen sammeln sozusagen? Also gibt es so typische Männer- und Frauenspiele?
Kann ich nicht sagen. Die Frauen, die ich jetzt kennengelernt habe in den Bootcamps, die wollen genau die Spiele spielen, die die Jungs auch spielen.
Ja, das ist ja, wenn man jetzt sich zum Beispiel Leichtathletik oder Boxen anschaut, da ist es ja, scheint es ja erstmal sinnvoll, dass Männer und Frauen jetzt nicht gegeneinander antreten. Du hast gesagt, die Frauen wollen aber bei den Männern jetzt beim Gaming mitspielen. Da geht es ja auch wahrscheinlich eher so ein bisschen um Geschicklichkeit. Das ist ja keine Kraftsache an sich. Das heißt, können Frauen und Männer das dann gleich gut?
Genau, das ist es ja, das, was so faszinierend ist, dass hier keiner, also hier gibt hier keine physischen keine Unterschiede, sondern das ist hier, die Ausgangsvoraussetzungen sind gleich. Also es ist, hier können wirklich Frauen den Männern das Wasser reichen, da gibt es keine Unterschiede. Das ist wie beim Schach. Also ich weiß nicht, ob, also ja. So Schach ist vergleichbar mit dieser Sportart.
Trotzdem, das hast du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ist es ja so, also es ist ja auch einfach dieses Klischee, dass der Mann mit der Konsole in der Hand vom Fernseher sitzt und eben nicht die Frau. Tatsächlich ist es aber ja gar nicht so, dass einfach weniger Frauen im E-Sport sind und man deswegen auch mehr Männer sieht, richtig?
Genau, das ist also, Frauen. Es gibt genauso viele, ja. die ambitioniert sind, auf jeden Fall in die semiprofessionelle Ebene zu bekommen. Und das passiert schon nicht, weil eben sehr viele Ausgrenzungen passieren. Und dann in die Weltspitze ist dann ganz rar. Aber das liegt daran. Und da haben wir x Interviews auch schon geführt mit diesen Spielerinnen, dass einfach, sobald du dich mit einem Mädchennamen anmeldest, hast du schon ein Thema. Manche dieser Mädchen haben schon versucht, sich mit männlichen Namen anzumelden. Dann geht's meistens leichter, aber irgendwann taucht dann doch wieder. irgendwann passiert's dann, dass das dann aufgetarnt wird und dann wird's schwieriger wieder. Aber man muss sich das vorstellen, dass teilweise die Mädels sich einfach scheuen davor, mit Mädchennamen sich anzumelden.
Aber warum ist das so? Also warum werden Frauen in dem Bereich so weggedrängt?
Es ist, glaube ich, so ein Stolz der Männer. Das ist jetzt hier mein Bereich. Hier haben Mädchen nichts zu suchen. Was ich erschreckend auch fand in der Zeit, in der ich mich jetzt da mit dem Thema beschäftigt haben, dass da wirklich ganz alt tradierte Rollen wieder auftauchen. Man kann das jetzt so sagen, die Mädchen sollen an den Kochtopf und die Jungs sind die, die praktisch jagen und den Spitzensport betreiben. Also es ist leider, sind sehr, sehr, sehr alte Muster, die da wieder auftauchen. Und das finden die Jungs irgendwie gut. Also ja, es ist aber auch so, dass vielleicht das nochmal zu ergänzen, der ganze Markt, auch die Spieleentwickler, es gibt ja ganz viele andere Berufsgruppen noch, die sich drumrum waren, sind alles die Programmierer, das sind alles Männer. Also es ist extrem männerdominant auch. Und auch da versuchen wir mit Veranstaltungen wie das Equal Esports Festival neue Berufsbilder auch vorzustellen, wo auch Frauen, junge Frauen einfach auch denen angeboten wird, Mensch, wird doch auch programmieren, code doch, mach doch auch, versuch doch da auch reinzukommen. Da gibt's viele junge Frauen, die da Bock drauf haben, aber erstmal auch so eine Hemmschwelle haben, weil sie meinen, das ist nur den Männern gestattet, in solche Berufsfelder einzusteigen.
Was denkst du, wie sich die Spiele ändern würden, wenn mehr Frauen an der Entwicklung beteiligt wären?
Auch dort bei den Spielen muss man, ich weiß nicht, wie sehr du schon mal in solchen Spielen drin warst, muss man, werden sicher...
Ich habe gar keine persönliche Gaming-Erfahrung tatsächlich.
Ja, es ist auch so, dass dort auch ganz klare Rollenmuster in den Spielen klar sehr, sehr archaisch dargestellt werden. Und teilweise, also die guten Spiele und die, es gibt ja die guten Spiele wie League of Legends, die sind schon relativ tolerant und sehr aufgeschlossen, aber es gibt dann eben auch Spiele, wo dann auch die Frauen im Kettenbikini gejagt werden und die Jungs mit ihren Rüstungen hinter ihnen herlaufen. Also da muss man auch mal entgegenwirken, dass sich das verändert.
Wie würde sich das denn sonst noch ändern lassen, das ganze Sexismusproblem, die Rollenbilder, dass einfach mehr Frauen spielen, beziehungsweise nicht mehr so unterrepräsentiert sind. Was macht ihr dagegen? Wie lässt sich das ändern?
Also wir schaffen eine hohe Visibilität und das sage ich auch immer im normalen Berufsleben. Auch meinen jüngeren Kolleginnen, seid visibel, erzählt, was ihr macht. Und wir wollen durch Mentoring-Programme, wir haben auch ein Female Council gegründet, wo 13 starke Frauen sind, die schon ihren Weg gegangen sind, die einfach Vorbilder sind, die zeigen, wie sie es gemacht haben. Und wir wollen damit einfach auch diese Bewegung begleiten und zeigen, es gibt schon, wie ich schon sagte, Vorbilder, Heldinnen, die dort schon ihren Weg gegangen sind. Und das kannst du nur mal, indem du drüber redest, indem wir Showmatches machen, wo wirklich, es gibt Bilder von unserem letzten Equal Esports Festival, wo staunende Jungs hinter den spielenden Mädchen stehen und sagen, boah, die kann ja richtig gut spielen. Also auch diesen Respekt zu erlangen, dass die Frauen respektiert werden und auch gesehen werden, auch von ihren männlichen Mitspielern.
Hm. Hast du Ratschläge für junge Frauen, die sich für E-Sports interessieren und ja, aber merken, dass sie da nicht so gern gesehen werden von den Männern sozusagen? Was rätst du denen?
Also ich kann nur empfehlen, wenn Sie Interesse haben, in den Leistungssport dann einzusteigen und dann auch wirklich das professionell betreiben wollen, dass Sie einfach sich mit der eSports Player Foundation in Kontakt treten und dort mit Jörg Adami und seinem Team sich austauschen. Und uns ist es wichtig, auch bei dem ganzen Recruiting, dass wir spüren, da sind junge Frauen, die wollen es wirklich. Also die wollen wirklich, sind ernsthaft, weil es ist richtig harte Disziplin. Das ist wie ein Leistungssport, den man machen möchte. Und dann, sobald wir spüren, da brennt's und da ist eine große Leidenschaft, dann haben die auch eine große Chance, von uns gefördert zu werden.
Und für Frauen, die das jetzt nur hobbymäßig quasi machen wollen?
Da kann ich nur dazu einladen, dass sie sich stärker auch im Privaten mit Jungs treffen, sich dort zeigen, nicht so schnell aufgeben. Das ist ja wie im normalen Leben, nicht sagen, ach, ich bin ein Mädchen, ich kann das nicht, sondern ich sage, ich kann es. Also selbstbewusst da reinzugehen. Ich meine, es ist immer leichter gesagt als getan, aber mutig sein und sich was trauen.
Großer Teil sind ja auch die Männer. Also was sind deine Ratschläge für die Männer, um den Bereich ein bisschen frauenfreundlicher zu gestalten?
Ja, auch eine Empathie, ein Gespür zu bekommen, was dort dort gerade für ein Klima ist. Und wie können auch die toleranten Männer, und da gibt's ganz viele, also ich war überrascht, wie viele doch mit denen ich gesprochen habe, mit den Spielern, die gesagt haben, das wussten sie gar nicht, aha, ja, dann müssen wir ja auch das mit fördern. Also, dass man einfach das bewusst macht, was dort für ein Klima herrscht und dass man einfach mehr ein Miteinander, und es ist auch mittlerweile bewiesen, wie auch in anderen Feldern in diesem Leben, gemischte Teams, auch wie bei Schulklassen, guckt man ja auch immer 50-50, ne, dass männlich-weiblich in den Schulen sind, dass dort eine ganz andere Leistung nochmal oder eine andere Vielfalt, also diese gelebte Diversität ist ja einfach etwas, was dem Leben und dem Spielen auch nochmal viel mehr gibt. Ne?
Wir haben jetzt am Anfang schon aufgezählt, was du alles machst. Dein grundsätzliches Ziel oder deine Aufgabe ist es ja, die Marke Telekom erlebbar zu machen. Was würdest du denn sagen, wo das am besten geht? In den Läden oder online oder über das Gaming, über das Sponsoring? Wo geht es am besten?
Also wir haben ja ganz viele Markenkundenkontaktpunkte. Das ist natürlich ganz, mehr und mehr wird das auch der Online-Bereich. Aber es ist immer jetzt auch nach der Pandemie klar geworden, dass diese physischen Erlebnisse wieder extrem, dass die Leute extrem hungrig danach sind, das auch wieder zu erfahren. Von daher ist es bei uns auch gerade das Thema, dass uns ein totales Anliegen ist, dass wir die Innenstädte revitalisieren und da die Shops eben so verändern, dass die soziale Hubs werden, Treffpunkte, dass man dort DJ-Sessions hat, dass man dort Unterhaltung bekommt, dass man die neuen Apps vorgestellt bekommt, dass man vielleicht auch kleine Showmatches, haben wir jetzt auch. Wir haben in diesem Jahr allein in den deutschen Shops, in den größeren, haben wir an die 3000 Events angeboten. Und die einmal von Unterhaltung bis hin zu digitaler Bildung sich erstrecken. Und wir wollen damit einfach ein Zeichen und sagen hier, wir sind eine Marke, die diese Verantwortung trägt, die einfach möchte, dass wir auch anschlussfähig sind an die gesamte Welt. Ich bin jetzt hier gerade ja in L.A. und hier geht man ganz anders und selbstverständlicher noch mit dem Thema Digitalisierung um. Und ich glaube, das ist auch uns ein großes Anliegen, dass man anfassbar wird, dass wir zeigen, was alles von Gesundheit über Bildung über Lifestyle, was wir dort als Telekom, als Enabler, Ermöglicher durch Technologie anbieten.
Aber wozu braucht es die Läden dann überhaupt noch? Also ich verstehe das, dass man zusammenkommt und vielleicht auch der Kundenkontakt nochmal ein ganz anderer ist, wenn man eben im Laden selbst ist. Aber man kann ja eigentlich alles mittlerweile online erledigen. Also wofür braucht es wirklich noch diese Shops, die Läden?
Um einfach einen direkten Kontakt zu haben. Also wir haben ja Studien und Marktforschung und sehen ja auch und diskutieren das auch, wieso halten wir unsere Läden offen? Wir halten sie deswegen offen, weil 80% der Kundenerlebnisse geht online und die letzte Meile und dann das, wo der Kunde dann immer noch so seine Bestätigung ist, findet dann im Shop selber statt. Und das ist sind nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren. Und es werden zunehmend Angebote gesucht, wo wir die dann auch nachgefragt werden. Wie ich eben schon sagte, dass man so eine Art Campus, also wir haben in Prag einen ganz großen Brand Experience Center, nennt sich das. Das ist ein Shop, wo praktisch Schulklassen, wo auch für die ältere Generation Programme angeboten wird. Das ist schon fast dann wie ein kleiner Campus. Also wir sagen, das ist dann eben wie eine Schule schon fast. Die Älteren kommen gern rein, um sich nochmal zum Schluss beraten zu lassen, um so ein Vertrauen. Das ist ein Thema ja auch der Vertrauensbildung. Wir haben aber jetzt zunehmend Zulauf in den Shops, um eben diese Programme mitzunehmen. Wir wollen eben damit auch so einen Treffpunkt schaffen, dass wir eine Kultur schaffen in den Shops, wo junge Leute einfach sich verabreden und treffen und die neuesten Apps entdecken beziehungsweise auch zusammen Gaming und E-Sports erleben und sich auch coachen lassen. Also wir bieten da richtig Coaching-Sessions auch an. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, das sind nur die Alten oder die Jungen, sondern es wird zunehmend jünger, das Publikum, weil wir eben unsere Programme auch dahingehend komplett neu kuratiert haben.
Ja, man kann ja jetzt nicht nur online shoppen oder Verträge abschließen, sondern auch remote arbeiten. Wir sind, glaube ich, gerade das beste Beispiel. Du bist in L.A., ich bin in Dublin und wir nehmen hier unseren Podcast auf. Und die Pandemie hat ja auch gezeigt, dass hybrides Arbeiten selbst in Bereichen möglich ist, wo wir uns das bisher vielleicht noch schwer vorstellen konnten, also zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio. Was waren für dich da so die größten Überraschungen, was eigentlich möglich ist?
Ja, ich fand, die Pandemie hat mir gezeigt, dass diese digitale Nähe ja auch ein Faktor ist, der spannend ist. Mein Team arbeitet an 5 unterschiedlichen Standorten und die oft vor der Pandemie gar nicht so diese Möglichkeit hatten, immer bei allen Meetings dabei zu waren, die haben zum Beispiel das sehr wohltuend empfunden, dass sie plötzlich viel mehr dabei waren. Es ist auf jeden Fall ein Zugewinn und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt in den 2 Jahren und dazu muss man aber auch sagen, ich bin ja im sehr kreativen, sehr, sehr, sehr im Bereich tätig und bei mir war es schon immer so und bei meinem Team, dass Präsenzpflicht überhaupt kein Thema war, sondern Ergebnispflicht und ich habe auch immer, für mich ist es extrem wichtig und auch für mein Team unterwegs zu sein, um inspiriert zu werden, um wirklich auch mobil zu gucken, was ist auf der Welt los, ne? Dass man auch sieht, wo sind die Bedürfnisse, was geht in der Gesellschaft was findet da statt oder wo, ne, dass man ein bisschen auch auf die Straße geht. Hm. Und von da waren wir schon immer ganz gut mobil unterwegs. Und wir sind natürlich auch privilegiert bei der Telekom, weil wir diese Mittel schon immer hatten. Aber es ist natürlich ein absoluter Zugewinn, dass wir dieses hybride Arbeiten viel mehr gelernt haben jetzt und viel selbstverständlicher auch einsetzen.
Genau. Wenn du das vergleichst, also wenn du sagst, ihr hattet schon vor der Pandemie diese agile Arbeitswelten oder hybrides Arbeiten ganz gut drauf, aber hat sich das durch die Pandemie nochmal beschleunigt und wenn ja, inwiefern? Vergleich mal, wie flexibel vielleicht auch deine Arbeit vor der Pandemie war und wie es heute ist. Was hat sich da noch getan?
Ja, es ist bei uns schon viel noch flexibler geworden, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir auch sagen, jeder kann auch Homeoffice machen. Und dann geht man selbstverständlich in die virtuellen Meetings rein. Wir arbeiten mit den Tools viel, viel selbstverständlicher und fließender mit Miro, wenn wir irgendwelche Workshops haben, Design Thinking oder was auch immer. Also es ist einfach eine Praxistauglichkeit entstanden oder gesehen worden, dass wir dort sehr, sehr viel, viel, viel mehr, ja, wir haben es einfach gelernt, noch flexibler damit umzugehen.
Hm. Bei Turi 2 arbeiten wir ja auch alle von unterwegs, also sind wirklich sehr selten mal in einem Raum oder in einem Haus. Und wir haben gemerkt, dass das Arbeiten unterwegs oder im Homeoffice nicht für jeden was ist. Also es gibt Menschen, die brauchen das Büro. Ich gehe auch selbst ein paar Mal die Woche in meinen Coworking Space, einfach um aus der Wohnung rauszukommen und mal andere Menschen zu sehen. Was sind da deine Erfahrungen, vielleicht auch von Mitarbeitenden, wie die das annehmen?
Also ich merke, dass ich kann jetzt nur von meinem Team reden, dass eine große Sehnsucht auch da war, sich mal wieder physisch zu treffen. Und dieser Wechsel von Homeoffice zum normalen Office, der tut allen gut. Und das war jetzt, als wir alle eingeschlossen waren, schon auch, waren einige, die dann auch Singles waren, die sich dann schon eher auch einsamer gefühlt haben. Und wir haben viel mehr jetzt in der Kaffeeküche Kuchen, Kaffee und Kuchen unten. Als früher, wir schaffen mehr so Abende, wo wir uns auch mal auf eine Happy Hour treffen. Und ich spüre einfach, dass da, dass das viel mehr angenommen wird. Und es sind aber dann mehr diese gemeinsamen Momente, die wir mehr einpflegen in den Office-Alltag, als jetzt jeder arbeitet da für sich. Aber wir haben, bei mir sind 80% in der Woche ist mein Team da. Aber das ist auch irgendwie, weil uns das gut tut, weil wir uns einfach auch schätzen, wenn man sich spontan mal an der einen oder anderen Ecke im Büro trifft und mal Dinge austauscht, zuwirft. Das kann man natürlich virtuell, aber das ist nicht ganz so agil. Ne?
Hm. Was meinst du, wie sich das auch auf die Arbeit auswirkt, wenn man zusammen im Büro ist, anstatt jeder sitzt zu Hause alleine?
Ich glaube, das gut, tut der Psyche gut. Das tut uns als Teamkultur sehr viel. Das bringt schon ein anderes Miteinander und oder auch Offsites. Ich mache jetzt vor der Pandemie habe ich einmal oder zweimal im Jahr Offsites gemacht. Jetzt mache ich viel mehr kleinere Offsites, weil da eben auch so ein anderes Miteinander entsteht. Ich kann das jetzt nur so sagen, es ist immer, die Empathie fehlt einfach immer noch im virtuellen Raum. Das ist, da ist immer noch eine Meile, die fehlt, ne? Die letzte Meile.
Woran machst du das fest? Also was genau meinst du damit, die Empathie fehlt?
Dass wenn man sich hier nur im Screen anschaut und virtuell ist, sitzt man, man könnte eben so bei dieser, in diesem bewegenden Umfeld, wenn man dann zusammen Mittagessen geht, im Office, ist das, oder mal einen Kaffee trinkt, hat das eine andere Natürlichkeit.
Glaubst du, dass diese Remote-Arbeit einfach für Unternehmen, moderne Unternehmen heutzutage dazu gehört? Also ist das einfach eine der Sachen, die moderne Unternehmen bieten müssen?
Absolut. Also ich habe auch schon mit dem ein oder anderen Personalrecruiter und Headhunter gesprochen, die sagen, es ist gar nicht mehr wegzudenken, dass man, wenn man neue Arbeitskräfte, Mitarbeiter sucht, dass man sagt, und wir bieten Remote an. Also ich denke, das lässt sich gar nicht. Und ich finde es auch gut. Also ich finde das auch, dass diese die Bereitschaft, auch jemanden, wenn wir in Bonn sitzen und wir finden jemanden, der ein hohes Talent hat und passt, total absolut passend ist, aber der sitzt in München, dann würde ich sagen, ist es wert, darüber nachzudenken, wie können wir ihn einstellen.
Was meinst du, gehört noch dazu? Also was müssen Unternehmen heutzutage bieten?
Wir müssen viel mehr soziale Aktivitäten anbieten, so auch Gemeinschaftsevents, dass man auch guckt, dass man mehr für diese soziale Psychohygiene Programme aufsetzt, die das Kulturelle mehr einspielt und sagt, Mensch, wir sind eine Company. Weil ich glaube, sonst verliert sich der Einzelne in seinem Homeoffice doch sehr.
Schauen wir zum Abschluss nochmal auf das kommende Jahr. Was macht dir mit Blick auf 2023 Hoffnung?
Ach, das sind jetzt aber sehr, sehr, mir tut am meisten weh, aber das sind mehr diese politischen Entwicklungen. Ich bin auch aktiv gerade und wir sind bei der Telekom aktiv, die feministische Revolution im Iran zu unterstützen. Ich hoffe, dass wir da auch einen Beitrag liefern können. Ich hoffe, dass wir Stück für Stück eben auch in den Initiativen, die wir fahren bei Telekom und dass wir dort das Thema Frauen fördern, auch weiter nach vorne bringen und dass wir irgendwann sagen, wir sprechen gar nicht mehr über Diversität, sondern die Diversität ist da und es ist einfach, es wird gelebt und wir müssen da nicht uns den Kopf zerbrechen. Das wird 23 wahrscheinlich noch nicht komplett erfüllt sein, aber ich bin guter Hoffnung und da geht's auch darum, dass wir einfach unseren jungen Nachwuchskräften das auch beibringen und sagen, ihr müsst mit uns da in diese Transformation da mit dabei sein und da auch sehen, dass wir diese Veränderung positiv nach vorne bringen.
Super, vielen, vielen Dank, Antje.
Ja, danke, Pauline.
Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Die Turi 2 Agenda-Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter turi2.de/agenda2023.